Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole, heute sprechen wir über Freie Geister, einen Science-Fiction-Roman von Ursula K. Le Guin, erschienen im Fischer Verlag in einer Neuübersetzung von Karen Nölle. Wir sind auf diesen Roman aufmerksam geworden durch unser Publikum, denn mehrfach bekamen wir Zuschriften, ob wir uns doch mal bitte mit diesem Roman näher auseinandersetzen wollen, denn es ginge darin um Ökonomie, aber es ginge hier tatsächlich um eine Alternative zum Kapitalismus. Das hat uns gereizt und so haben wir uns diesem Roman, der zum ersten Mal 1974 erschienen ist, angenommen.
Genau. Und das war nicht einfach nur so, dass man sagt, ja, da haben sich mal 3-4 Leute im Laufe der Jahre gemeldet, sondern ich würde wirklich behaupten, es war der häufigste Wunsch von Seiten der Hörerschaft, also Hörerinnen und Hörer haben gefühlt dutzendfach sich diesen Roman gewünscht und dann waren wir irgendwann an dem Punkt, dass wir sagten, gut, es muss ja irgendwas dran sein, wir müssen uns damit jetzt beschäftigen, wir kommen nicht mehr drum herum, so demokratisch sind wir dann ja auf jeden Fall und von daher haben wir uns jetzt durchaus gefreut, diesem Wunsch zu entsprechen.
Wer sich jetzt fragt, wie spricht man eigentlich diese Autorin aus, naja, das ist so eine Sache. Ich würde sagen Ursula K. Le Guin, denn sie heißt eigentlich Ursula Kröber. Ihr Vater, ihre Familie väterlicherseits stammt aus Thüringen. Der Vater soll in den Armen von Claude Lévi-Strauss gestorben sein. Er ist ein sehr anerkannter, sehr bedeutsamer Anthropologe gewesen, Alfred Louis Kröber, und die Mutter war auch Anthropologin und Schriftstellerin, Theodora Kröber. Die Tochter ist also in einem intellektuellen Haus aufgewachsen, war dann auch in Berkeley, war später an der Columbia University. Sie hat Sprachen studiert, sie hat sich mit den Wissenschaften auch weit darüber hinaus beschäftigt und sie hat sehr früh sich für fantastische Geschichten, für Science Fiction interessiert, hat dann angefangen in den 60er Jahren selbst zu schreiben und zu veröffentlichen und gilt als eine äußerst produktive und äußerst anerkannte Science-Fiction-Autorin. Das sieht man auch daran, dass sie immer mal wieder als Geheimtipp lanciert wurde für den Literaturnobelpreis. Den hat sie dann nicht bekommen. Ursula K. Le Guin starb im Jahr 2018. Geboren wurde sie 1929, aber sie hat weit über den Fankreis der Science Fiction hinaus gewirkt, auch weil sie sich sehr mit politischen Fragen nach Alternativen, mit dem Kapitalismus schriftstellerisch auseinandergesetzt hat und auch weil sie sich als Theoretikerin insoweit betätigt hat, als sie immer wieder darüber reflektierte, wie muss eigentlich eine gute Erzählung sein? Wie könnte man eigentlich auch das Genre erweitern, beziehungsweise aus welchen Genre-Regeln sollte man ausbrechen? Das werden wir heute auch noch diskutieren, denn es gibt dort ihre berühmte Tragetaschentheorie, die in den vergangenen Jahren immer wieder hervorgeholt wurde. Wir beschäftigen uns aber heute mit Science Fiction. Sie hat sehr umfangreiche Zyklen geschrieben von Romanen. Diese Geschichten sind also miteinander verbunden. Dieser Roman hier, Freie Geister oder The Dispossessed oder Planete habe nichts, der gehört zum Heinisch-Zyklus. Der besteht also aus mehreren Science-Fiction-Romanen und Kurzgeschichten. Wir haben allerdings jetzt auch nur diesen einen Roman gelesen, können das also nicht in diese ganze große Kosmologie einordnen. Es ist aber, glaube ich, auch jetzt für unsere Zwecke gar nicht nötig, dass wir das tun, sondern wir wollen uns auf diese eine Geschichte konzentrieren.
Worum geht es? Nun, es ist eigentlich ein hochgradig politischer Roman. Er erinnert vielleicht auf den allerersten Blick ein wenig an Dune von Frank Herbert, der jetzt ja auch in aller Munde ist, schon seit Jahren wegen dieser Verfilmungen. Da haben wir auch quasi diese Konstellation, man hat den einen Planeten, der einen anderen Planeten ausbeutet, beziehungsweise mehrere Planeten, die diesen einen Planeten, der voller Rohstoffe ist, ausbeuten wollen. Und hier haben wir eine zumindest ähnliche Grundkonstellation. Es gibt den Planeten Uras, von dem erst einmal ein Großteil der Protagonisten dieses Romans zumindest längerfristig betrachtet herstammt. Es gibt diesen kapitalistischen Planeten Uras, auf dem sich vor über 150 Jahren einige Anarchisten zusammengefunden haben, die für einen der Staaten auf diesem Planeten Uras immer unerträglicher geworden sind. Ja, also auf diesem Planeten Uras gibt es, ich muss mich gewissermaßen korrigieren, es gibt dort unterschiedliche Staaten, es gibt staatssozialistische Staaten, es gibt kapitalistische Staaten und in einem dieser kapitalistischen Staaten, da haben sich Anarchisten zusammengefunden und die sind dem Staat so sehr auf die Nerven gegangen, dass er ihnen angeboten hat, wie wäre es denn, wenn wir euch auf einen anderen Planeten bringen, ihr baut uns die Rohstoffe ab und dafür könnt ihr da euren Anarchismus ausleben, ohne uns auf den Geist zu gehen, ohne unsere bürgerliche Gesellschaft zu stören. Das ist gewissermaßen das Versprechen. Das heißt, man hat also diese Truppe an Anarchisten, die man dann auf den Mond schickt, auf den Mond Anaris, wo bestimmte Rohstoffe abgebaut werden. Man erfährt da eigentlich nicht sonderlich viel drüber. Es spielt dann auch gar keine so große Rolle. Und im Gegenzug dafür, dass sie diese Rohstoffe abbauen, werden sie überhaupt nicht mehr behelligt, quasi vom Rest des Sonnensystems. Also dort haben dann diese Anarchisten wirklich die Möglichkeit, eine eigene Gesellschaft aufzubauen. Und nun treffen wir über 150 Jahre später einen Mann namens Chevek. Er ist Wissenschaftler, er ist Physiker, er beschäftigt sich mit Zeitlichkeit, hat dort bestimmte Theorien, die sowohl theoretisch als auch praktisch von großer Bedeutung sind. Und er merkt immer mehr, dass er in dieser anarchistischen Welt nicht so richtig frei forschen kann. Ja, es gibt dort nicht den Staat, der etwas vorschreibt. Es gibt da auch nicht private Profitsucht, die die Gesellschaft dominieren würde. Und dennoch ist es schwierig, quasi von der Gesellschaft diese Ressourcen zu bekommen, die er braucht, um dieser Forschung ordentlich nachgehen zu können. Und deshalb entschließt er sich dann, dass er Kontakt aufnimmt zum Ursprungsplaneten. Er will nach Uras, dort, wo diese Menschheit quasi herkommt, um dort freier forschen zu können und um dann der gesamten Menschheit, egal auf welchem Planeten sie lebt, seine Theorien schenken zu können. Und er reibt sich dann gewissermaßen zwischen diesen Systemen. Auf der einen Seite ein Anarchismus, der auch relativ gut funktioniert, gemessen daran, wie karg dieser neue Planet ist. Und auf der anderen Seite zwischen diesem kapitalistischen Land, zwischen diesen Extremen reibt er sich auf.
Und diese Geschichte ist nicht linear erzählt, sondern in gewisser Weise gibt es eine Kreisbewegung. Also es beginnt einmal mit dem Übergang, also damit, dass Chevek von Anaris nach Uras geht, und es endet auch damit, dass die Rückkehr angetreten wird, dass also von Uras zurück nach Anaris geht. Und auch dann wird dazwischen in den Kapiteln nicht in dem Sinne linear erzählt, sondern wir haben zwei Bewegungen. Die eine Bewegung ist die, dass auf Anaris gezeigt wird, wie Chevek eigentlich so eine Bildungsreise macht. Das ist eigentlich angelehnt an den Bildungsroman, ja, dass wir da es mit einer Coming-of-Age-Geschichte zu tun haben, mit einem, der sich ganz der Wissenschaft verschreibt, der die Welt im Innersten ergründen will, und wir sehen, welche Hürden er da nehmen muss. Auch ist es schwierig für ihn zu publizieren. Vielleicht ist das vielleicht noch etwas, was wir nachher thematisieren werden. Und zugleich sind dazwischen die Kapitel, die auf Uras spielen, die also zeigen, wie er dort ankommt, wie er dort diese Gesellschaft kennenlernt, in der er durchaus geachtet ist, in der er sich mit wirklichen Kapazitäten der Physik austauschen kann, die aber auch wiederum ihre Probleme hat, eben weil sie kapitalistisch organisiert ist und über vieles Leid hinweggeht und zwar enormen Reichtum auf der einen Seite anhäuft, auf der anderen Seite aber auch großes Elend produziert. wird. Und hier sehen wir also eine dialektische Konstruktion des Romans, wenn man so möchte, dass also nicht einfach nur Vor- und Nachteile gezeigt werden, sondern dass das so miteinander verschränkt ist, dass man immer sagt, naja, wenn ich das eine will, dann habe ich aber wiederum das andere als Problem da. Also ich habe vielleicht ein bisschen mehr Forschungsfreiheit, muss aber dann mit diesem Elend, das mich umgibt, umgehen und bin vielleicht auch mitschuldig. Bin auf der anderen Seite in einer Situation, in der ich eine Freiheit habe im Sinne, dass ich nicht beherrscht werde, habe aber eine gewisse Unfreiheit darin, dass ich nicht die Mittel zur Verfügung gestellt bekomme, die ich aber benötigen werde, um diese Forschung zu betreiben, die ich nun einmal betreiben will. Hinzu kommen noch Fragen der Kollektivität und des Individuums, also inwieweit muss ich mich einem kollektiven Geist unterwerfen, wenn ich doch eigentlich einen individuellen Weg verfolgen muss, denn diese Theorie ist nur individuell herzustellen. Man muss von herausragendem Geiste sein, um überhaupt in diese Ebenen der höheren Physik zu gelangen, wie das Scheweck gelingt.
Und das ruft vielleicht sogar nachher nochmal einen gewissen Vergleich auf den Plan, den ich vor der Lektüre nicht erwartet hätte. Also ich musste an eine Autorin denken, die wir schon zweimal
gesprochen
haben. Ich habe natürlich an Ayn Rand denken müssen, weil wir dort ja eigentlich einen sehr ähnlichen Konflikt haben, nur dass der Roman, Atlas Shrugged ja nochmal so knapp 20 Jahre vorher erscheint, also vor The Dispossessed. Aber auch dort haben wir eigentlich genau diesen Konflikt zwischen einer als unterdrückerisch wahrgenommenen Umgebung, die das Individuum nicht lässt, das sich daraus befreien will. Nur dass wir es hier natürlich mit einer politisch viel nuancierteren Version zu tun haben. Denn da ist es nicht so, dass man sagt, auf der einen Seite, wie bei Ayn Rand, ist er der geniale Unternehmer und dann ist er auf der anderen Seite die böse Gesellschaft, die ihn unterdrücken will, sondern wir sehen hier, genau wie du gesagt hast, dass beide Gesellschaften ihr Für und Wider haben. Wir können das ja mal beispielhaft machen. Es ist so, dass dieser Planet, den diese Anarchisten besiedeln, also Anaris, dass der hochgradig karg ist, ja, deutlich weniger Flora und Fauna zu bieten hat als die Erde, von der die Menschheit quasi gekommen ist, dass man diesem Planeten noch die allereinfachsten Lebensbedingungen abtrotzen muss, die auf Uras ohnehin vorhanden sind. Also dort blüht alles, dort sind Tiere in Hülle und Fülle, wohingegen auf Anaris man all das überhaupt nicht hat. Also man muss wirklich diesen Planeten besiedeln und mit Gewalt überhaupt nur das Allernotwendigste ihm, also diesem Planeten, abzwingen, was natürlich bedeutet, dass wenig wirkliche Möglichkeit der Freiheit da ist. Also wenn man weiß, entweder jeder geht jetzt auch mal jahrelang unglaublich anstrengenden Arbeiten nach, wo er sich vielleicht auch eine Staublunge beiholt, oder aber wir sterben, weil wir verhungern, dann kann man da ja nur sehr bedingt von einer wirklichen gesellschaftlichen Freiheit sprechen. Und auch wenn in diesem Anarchismus zwar jeder die Möglichkeit theoretisch hat, Arbeiten, die ihm zugewiesen werden, abzulehnen oder auch einfach nichts zu tun, weil da auch das rein theoretisch erlaubt ist, auch wenn dann auch schon angedeutet wird, dass mit solchen Leuten nicht immer ganz zimperlich umgegangen wird, dann kann man da ja nur sehr bedingt von der Freiheit sprechen. Und auf der anderen Seite ist es genauso, wie du sagtest, es gibt dann auf dem Ursprungsplaneten, auf diesem kapitalistischen Planeten, gibt es einen gigantischen Überschuss und den bekommt dann Scheweck natürlich präsentiert, weil er ein Forscher aus der Fremde ist, der umgarnt wird, der noch dazu von einem Systemgegner kommt. Ja, das ist quasi, als würde man sich in Amerika einen Wissenschaftler der Sowjetunion einladen und dann gibt man dem, zeigt man dem natürlich den gesamten Reichtum wie so ein Potemkinsches Dorf und sagt, guck mal, so gut geht's uns hier und zeigt dem dann aber vielleicht nicht die Bronx. Und so in der Art ist dann das, was er im Laufe der Zeit entdeckt, dass es da auch ein unglaubliches Elend gibt, dass es wiederum in dieser Form dann nicht gibt, dort, wo er herkommt. Das heißt also, der Plan...
Auch eine Verfolgung, eine politische Verfolgung gibt es bei Aufständigen, also auch das ist so, dass man da keineswegs glimpflich umgeht mit denen, die möglicherweise nicht so einverstanden sind.
Und in diesen Konfliktlinien bewegt sich dann dieser Roman auch, dass quasi wir einen Autor oder einen Protagonisten haben, der einerseits diesen Anarchismus zu schätzen weiß und der es gut findet, dass es nicht diese Form absoluter Armut beispielsweise gibt. Und andererseits ist es so, dass auch in diesem Anarchismus sich doch mehr oder weniger explizit Herrschaftsstrukturen ausbilden, die es ihm dann zum Beispiel nicht erlauben, so zu forschen, wie er es gerne hätte. Und dann bedeutet das natürlich, dass er seine individuelle Freiheit permanent gegen das, die des Kollektivs abwägen muss. Und das ist eigentlich das Thema dieses Romans.
Ja, das Problem ist also, was macht der herausragende Geist, wenn so viele Kleingeistige um ihn herum sind, die auch mitentscheiden dürfen? Das ist nun eine generelle Frage. Man kann sagen, in Uras löst das in gewisser Weise auch der Markt, oder es gibt ein proprietäres Interesse daran, dass Forschung in diese oder jene Richtung betrieben wird. Und da kann man also Glück haben, dass man dann also besonders gefördert ist. Und jeder weiß das aus den Wissenschaften, dass das so ist, dass man in kapitalistischen Ländern dann mitunter sehr gut ausgestattet wird. In Anaris ist einfach eine reale Knappheit da. Und hinzu kommt dann auch, dass man sich schon eine gewisse Struktur geben muss, um irgendwie zu leben. Also es geht nicht völlig herrschaftsfrei. Und diese bedeutet dann auch wieder, dass kollektive Entscheidungen getroffen werden müssen über das, was jetzt gerade notwendig ist. Das heißt dann also, dass der Einzelne sich dem unterordnen muss, wenn man zum Beispiel sagt, diese Theorie ist jetzt für uns aber gerade gar nicht wichtig.
Und das ist ja dann nicht nur Kleingeistigkeit, wenn ich das sagen darf. Also wenn man sagt, da ist gerade die Menschheit dabei.
Zum Teil ist es die reale Not, aber ja. Zum Teil ist es ja auch, also es ist ja beides. Es wird ja einmal gezeigt, es gibt eine reale Not, die einfach gewisse Forschung nicht möglich lässt, der möglich macht, das ist völlig klar, ja, wo vor allem Sand und unwirtliches Gebiet ist, da kann man jetzt nicht in die Vollen greifen. Zugleich ist es aber auch so,
da braucht man auch seine Arbeitskraft woanders, nicht in der Forschung, sondern in indem er das dann kolonisiert gewissermaßen.
Ja, zugleich sind aber auch Leute da, die darüber befinden, was wichtig und unwichtig ist und durchaus auch Hürden in den Weg stellen, die nicht da sein müssten. Also neben den realen Knappheiten gibt es ja dann welche, die aufgrund von Bürokratie oder wie immer man das nennen möchte, entstehen. Und das ist ja eine interessante Konstellation schon mal. Hinzu kommt ja, dass wir hier eine Utopie insofern bekommen, als nicht kapitalistisch, anarchistisch gelebt wird. Aber es ist nicht eine Utopie, die so aussieht, dass man sagt, es ist ein Leben in Hülle und Fülle und man hat sich dann auch noch von Hierarchien und von Herrschaft befreit, sondern man hatte eben diese sehr fast vorkapitalistischen Verhältnisse, in denen gelebt wird. Und das ist ja interessant, also man hätte ja auch den anderen Weg gehen können, hätte ja eine andere Geschichte erzählen können, in der der Wohlstand etwa so wie auf Uras ist, aber es gibt nicht eine solche Herrschaft wie auf Uras. Das ist etwas, was sich bei Ursula K. Le Guin wohl ein bisschen immer wieder im Werk finden lässt. Dietmar Dart hat ja so ein ganz dickes Buch geschrieben über Science Fiction, das heißt Nie Geschichte, Science Fiction als Kunst und Denkmaschine, und das ist vielleicht auch schon mal ein ganz guter Untertitel für dieses Buch. Es geht schon darum, auch Denkmaschine zu sein, ja, also über verschiedene Dinge nachzudenken. Und er sagt, dass es natürlich so Leute wie Stanislaw Lem gibt, die quasi die Pessimisten sind, die sagen, naja, die sozialistischen Projekte sind eh gescheitert, also fangen wir jetzt gar nicht damit an. Lem wollte ja gar nicht mit Marxisten oder so diskutieren, schon gar nicht mit marxistischen Science-Fiction-Autoren. Wie ist das jetzt mit Le Guin? Dart schreibt, Le Guin dagegen verwirft lieber die Moderne, wenn die Neuzeit das, was wir wollen und was wir sollen, nicht möglich macht, dann ist die Neuzeit eben falsch. Daher ihr Hang zur Fantasy, zur Archaik, der bei intelligenten, sensiblen und kreativen Menschen wie Le Guin gleichwohl nicht notwendigerweise platt rückwärtsgewandt oder reaktionär ist, sondern eine produktive Drehung der Zeitachse bewirken kann. Positiv bewertete vormoderne Haltungen und soziale Praktiken, die in der Moderne überlebt haben, werden als Vorschein von deren möglicher progressiver Überwindung metaphorisiert. Wir kennen das ein bisschen zum Beispiel von David Graeber, der sich ja auch mit anderen Gesellschaftsstrukturen auseinandergesetzt hat, also mit vormodernen Völkern und hat gezeigt, wie dort eigentlich Kooperativen entstehen, die nicht kapitalistisch sind, die uns aber heute wichtig sein können. Und da sagt jetzt, das führt schon auch zu Marx. Er sagt, Marx hat etwas ganz Ähnliches, ohne jede Metaphorik, in seinem letzten Lebensabschnitt gesagt, als er andeutete, das dörfliche russische Gemeineigentum habe womöglich Formen der Zusammenarbeit entwickelt und konserviert, die es verdient hätten, vom Sozialismus aufgegriffen und vervollkommnet zu werden. Und das ist ja etwas, was wir schon mal hatten, wenn wir uns mit der Postwachstumsökonomie beschäftigt haben. Kohei Saito war das, der ging dann so weit zu sagen, na, eigentlich ist der Marx ganz weit entfernt von, wir brauchen den Kapitalismus als notwendiges Stadium, um dann zum Sozialismus zu kommen. Eigentlich kann man das abkürzen, so wie das hier angedeutet ist von Dart. Dart sagt, naja, man findet da so Spuren beim späten Marx. Jedenfalls sind diese Spuren weiter vertieft dann bei Le Guin, kann man sagen.
Das war nur der Teaser. Insgesamt sprechen wir über 80 Minuten lang über diesen Roman, der wie vielleicht kein anderer über die Frage nachdenkt, wie man anders wirtschaften könnte und dabei intellektuell hochanregend ist. Wer die gesamte Folge hören möchte, der kann uns bei Patreon, Steady oder bei Apple Podcasts unterstützen. Den Link findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Dank.